Max Verstappen feiert den 25. Sieg seiner Formel-1-Karriere. In Baku holt Red Bull sogar den Doppelsieg und baut den Vorsprung vor Ferrari aus. Die Scuderia erlebt ein Fiasko. Beide Fahrer, sowohl Leclerc als auch Sainz, fallen mit technischem Defekt aus. Zu Fuß geht's zurück ins Fahrerlager und wir reden drüber damit. Herzlich willkommen zum AVD Motor- und Sportmagazin.
Ja, herzlich willkommen, auch wenn die Ferraristi heute ein bisschen zu kurz kommen, weil es schon wirklich ordentlich in die Hosen ging. Es war immer noch ein sehr spannender Grand Prix, wenn man genau hinschaut. Aber in Baku war auch schon mal mehr los, das muss man schon auch dazu sagen.
Aber in die Details wollen wir natürlich gehen und das Ganze dann mit unserem Gast Marc Surer, der uns zugeschaltet sein wird. Und wir sprechen natürlich auch über das zweite große Motorsport-Highlight an diesem Wochenende, die 24 Stunden von Le Mans, und werden da mit Sophia Flörsch sprechen. Aber zuerst zur Formel 1 in Baku. Hier die Zusammenfassung.
Ein Tag zum Vergessen für Ferrari. Sowohl Carlos Sainz als auch Charles Leclerc fallen in Baku aus. Der Monegasse auf der Pole schon beim Start mit einem Frusterlebnis. Super Winkel von Sergio Perez im Red Bull. Zieht nach innen und schnappt sich die Führung. Verstappen Dritter. In Runde 9 Schluss für Sainz. Hydraulikproblem an der Bremse. Ein Rattern. Deutlich hörbar. Achtung. Das Virtual Safety Car kommt zum Einsatz. Sebastian Vettel versucht an Ocon vorbeizukommen. Verbremst sich. Der Ausritt kostet ihn 7 Sekunden, aber er reagiert schnell und kehrt auf die Strecke zurück. Ganz vorne das Duell der Teamkollegen. Verstappen kampflos an Perez vorbei. No fight, sagt er.
No fight.
In Runde 20 erwischt es den zweiten Ferrari. Motorschaden bei Charles Leclerc. Wie schon in Barcelona fährt er das Rennen nicht zu Ende. So ist es unmöglich, Weltmeister zu werden. Bei Vettel gibt's noch ein Happy End. Er überholt Ocon, wird am Ende starker Sechster. Den Sieg im Hoppelrennen von Baku sichert sich Max Verstappen. Hier gut zu sehen das Bouncing. Zweiter wird Teamkollege Sergio Perez vor George Russell und Lewis Hamilton. Bedeutet für die Fahrerwertung. Verstappen baut seine Führung auf 150 Punkte aus. Sergio Perez ergattert Rang 2 von Charles Leclerc. Zwischen dem Ferrari-Piloten und Verstappen liegen jetzt satte 34 Punkte. Doppelerfolg für Red Bull in Baku. Die Dominanz geht weiter, während sich die Scuderia Fragen gefallen lassen muss. Gleich 4 von Ferrari angetriebene Autos fallen aus. Verstappen kann es herzlich egal sein. Er feiert seinen 25. Karrieresieg.
Im Hoppelrennen von Baku, der Begriff ist hängen geblieben. Und dieses Bouncing, Christian, großes Thema an dem Wochenende vor allem. Lewis Hamilton hat über starke Schmerzen im Rücken geklagt. Wir haben ihn auch gesehen, wie er sich aus dem Auto nur noch so rausgeschält hat vor lauter Schmerzen. Da sehen wir es auch noch mal. Es zwickt. Wie schwerwiegend siehst du ja, die Folgen des Bouncings?
Also man muss zwei Dinge voneinander trennen. Das sogenannte Bouncing ist ein Effekt, der entsteht durch die Aerodynamik des Autos. Das Auto fängt dann an so zu schwingen. Das ist an und für sich noch nicht gar nicht mal so wahnsinnig dramatisch. Die Teams versuchen das nur wiederum mit unglaublich harten Federn und harter Abstimmung unter Kontrolle zu kriegen. Und das ist dann das, was wehtut. Das heißt, es bounced ja immer noch, aber du hast praktisch ein ungefedertes Auto. Und dass dem Lewis da, ich sag mal, etwas theatralisch aus dem Auto ausgestiegen ist, ich meine, da tut mir sehr leid, dass ihm da, der Rücken wehtut oder sonst, oder der Popo, oder Lendenwirbelsäule, was auch immer da zwickt, ist blöd. Aber ich muss natürlich dazu sagen, dass ich persönlich auf diesem Gebiet noch nie einen einzigen Grand Prix gefahren bin, wo es nicht wehgetan hat. Also die schönen Zeiten, die wir in der Vergangenheit so ein bisschen erlebt haben, jetzt sind halt jetzt wieder vorbei. Ich bin ja das Auto von Hamilton von 2017 gefahren und konnte nicht glauben, wie viel Platz da drin ist, wie komfortabel das war. Ja, Servolenkung und die Federung war weich und alles hat sich so schön bewegt. Es war wunderbar. Jetzt sind die Autos halt wieder härter und der Marc Surer wird mir da beipflichten. Ich meine, ich habe immer gedacht, mein Lieber, ihr beschwert euch da auf sehr hohem Niveau. Wärt ihr mal ein 80er-Jahre Formel-1-Auto gefahren mit preloaded Front Springs, mit Bumpers und Packers? Und
also,
das war Horror, da hast du immer Kopfschmerzen gehabt.
Also du sagst, die sollen sich nicht so haben.
Genau. Ja.
Wir wollen Max Wurer, den du angesprochen hast, gerne auch mit reinholen. Also einen weiteren ehemaligen Rennfahrer, Formel-1-Experte durch und durch, Max Wurer, einen schönen guten Abend. Und gleich direkt die Frage, ja, sind sie Weicheier, die Fahrer, oder muss man das wirklich ernst nehmen, dieses Problem des Bouncings und dann auch die Folgen?
Guten Abend. Also ich habe ja diese Situation schon erlebt. Als ich eingestiegen bin in der Formel 1, Anfang der 80er Jahre, hatten wir diese Schürzenautos, also auch Ground-Effekt-Autos, und die hatten dieses Bouncing auch. Und das war dann manchmal so schlimm, dass man auf der Geraden vom Gas gehen musste, weil die Räder vom Boden abhoben. Und das ging auch auf den Rücken. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann in Long Beach zu einem Physio gegangen bin und gesagt habe, ich habe so Rückenschmerzen nach dem Fahren, was kann ich tun? Und dann hat er mir sogenannte Hang-Ups besorgt. Das sind Manschetten, die man um die Fußgelenke macht, mit einem Haken dran. Und da konnte man sich an den Füßen an einer Stange aufhängen und so den Rücken praktisch wieder in die richtige Position bringen, die Wirbelsäule. Und die habe ich heute noch. Also das mache ich seither praktisch regelmäßig, dass ich für meinen Rücken eine Entspannungsübung mache und das Ganze wieder strecke. Also wir hatten das Problem, wir kennen das. Der Unterschied zu mir und Lewis Hamilton ist, ich habe keine 40 Millionen verdient.
Ja. So, das ist vielleicht der Hauptunterschied, aber trotzdem muss man ja sagen, also es sieht sehr schmerzhaft aus. Natürlich habt ihr jetzt beide festgestellt, das gab schon, und man muss da vielleicht dann eben mit dem entsprechenden Training dagegen halten. Und trotzdem frage ich mich, in einer Woche ist der nächste Grand Prix. Muss man befürchten, dass er gar nicht fahren kann, weil er so lediert ist?
Also ich gebe dir an einem Punkt natürlich zu 100% recht, Training hilft. Man kann die Wirbelsäulenmuskulatur trainieren, man kann sich auf solche Problem-Setups vorbereiten, gar keine Frage. Ist er wiederherzustellen für das Rennen in Montreal? Ich würde mal sagen, das ist im Moment gar nicht absehbar. Es kommt darauf an, wenn die Muskeln malträtiert sind und er hat Rückenschmerzen, und in Montreal wird das nicht anders sein. Also wenn die das Auto nicht anders, heißt langsamer abstimmen. Das ist ja alles performance-related. Das Ding ist nur deswegen so steif, weil es dann halt ein bisschen schneller geht. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass, also Toto Wolff hat das ja auch gesagt, dass da unter Umständen die Verbiegung und die Verstimmung der Säule bei Lewis so groß ist, dass er sagt, dass ich fahre nicht. Ja? Aber ein Physio kann da normalerweise, und der Marc hat ja den Geheimtipp bei sich,
ja,
diese Aufhänger, diese
an Fuß, genau.
Werden wir ihm gleich mal weiterleiten. Da kann man schon Alarm machen.
Ja, jetzt ist es nun mal so, dass, also Toto Wolff hat das auch gesagt, bis auf Fernando Alonso würden sich wohl alle Fahrer darüber beschweren, über diese Probleme. Ocon hat sogar davon gesprochen, er hat gedacht, ihm fliegt der Helm weg, und Russell fordert eine Regeländerung. Das heißt, wie weit kann dieses Thema noch gehen, Marc?
Ja, kurzfristig kann man da nicht viel machen, außer dem Team. Und wie der Christian das richtig sagt, man kann natürlich das Auto ein bisschen höher stellen, mehr Komfort machen, aber dann wird es langsamer. Das will man natürlich nicht. Man will das schnellste Auto, das geht. Und wenn es halt hüpft wie ein Go-Kart, dann hüpft es halt. Aber wenn man das nicht mehr aushalten kann, dann muss man eine Änderung machen. Und die eine Änderung, die man machen kann, ist das Auto ein bisschen höher stellen, dass es wieder mehr Feder wegbekommt. Und das wollen sie nicht. Aber vielleicht wäre das die kurzfristig beste Lösung.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall, ist das manageable, das ist zu machen. Und zwar von heute auf morgen, kostet nichts, ist einzustellen. Ich glaube, einen Punkt, den dürfen wir nicht ganz übersehen, ist, wenn ein Russell schon am Anfang des Grand Prix jammert und sagt, oh Gott, das ist so furchtbar, das ist so schlimm, und da, wir sollten wieder zu den alten Regeln zurück. Ja, logisch will der zu den alten Regeln zurück, weil das sein Auto schneller ist. Ja? Mhm. Der Mercedes war die letzten 7 oder 8 Jahre so gut wie unschlagbar. Das Auto hätte er ganz gern wieder. Nein, das ist jetzt okay, die Regeln sind, wie sie sind, und jetzt muss man ganz vernünftig für die Teams eine Lösung finden, die Autos so abzustimmen, dass die Fahrer auch fahren können damit. Ja. Und da muss sich der Fahrer auch einbringen. Aber der Marc sagt es völlig richtig. Ich meine, wer fährt schon gerne langsam?
So ist es. Und wenn es darum geht, dass man die Autos nochmal auf Vordermann bringen muss, dann sind wir bei Ferrari, die wirklich Fragezeichen aufwerfen mit ihrem Fiasko. Also jetzt eine komplette Nullnummer-Markt. Die Fahrer können eigentlich gar nichts dafür, weil es ein technischer Defekt war. Super ärgerlich und das ist natürlich ja, extrem, wenn es rund um die WM-Punkte geht. Also entgleitet Ferrari die WM im Moment.
Ja gut, wir dürfen nicht vergessen, Max Verstappen ist zweimal ausgefallen. Wir hatten gedacht, der Red Bull wäre anfällig, weil er mit zwei Ausfällen natürlich viele Punkte vergeben hat. Und jetzt plötzlich fällt der Ferrari aus, der ursprünglich aussah, schnellste Auto, stärkster Motor und geht nicht kaputt. Und jetzt plötzlich geht der Ferrari kaputt. Also das hat sich jetzt plötzlich umgedreht. Aber so ist halt der Motorsport. Man steckt da nicht drin. Und der Ferrari ist nach wie vor ein superschnelles Auto, aber hat seine Schwachpunkte. Und dass es Schwachpunkte gibt, das hat man eigentlich vorher schon merken müssen. Weil die Kundenteams wie Haas oder Alfa Romeo, die hatten schon viele technische Defekte. Also Ferrari weiß um diese Schwachpunkte. Das Problem ist, wie kann man diese Schwachpunkte wegmachen, während der Saison, ohne dass wir jetzt irgendwie was Großes umbauen muss. Man darf ja nicht viel umbauen, man darf die Motoren nur verbessern, wenn es um Standfestigkeit geht.
Ja, ja, vor allem von den Autos mit Ferrari-Motor sind ja eben vier ausgefallen. Und Christian, das ist tatsächlich die Frage, Ferrari hat ja das Auto verbessert. Die waren ja eben zu Beginn definitiv unter den Favoriten mit dem Auto. Was ist da jetzt schiefgelaufen?
Ja, also verbessern heißt, dass das Auto schneller ist. Der Motor, wahnsinnig toll, schiebt wie Sau, ja, hat Leistung ohne Ende, wunderbar, alles ist gut, aber er muss halt auch halten. Und in diesem Entwicklungszyklus, in dem wir uns jetzt befinden, ist ja die Motorenentwicklung abgeschlossen bis Ende des Reglements, also bis 2025 inklusive. Und da hat man natürlich in erster Linie auf Power hingearbeitet. Das mit der Zuverlässigkeit macht man hinterher. Dass der Ferrari einen derartig guten Motor gebaut hat, hat alle ein bisschen erstaunt, weil sie gesagt haben, eigentlich müssten wir ein bisschen langsamer fahren. Man fährt jetzt auch mit E10 Benzin und so weiter. Und dass das nicht ohne Folgen bleibt, wenn man mit der Leistung so steigern kann, ja, im Verbrennungsmotor, klar, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist es eigentlich ganz logisch, dass das Ding irgendwann auch mal kaputt
also,
geht.
Also ja? Du meinst sogar, dass man bewusst, hat, dass man die, übertrieben hat.
Die sind bewusst das Risiko eingegangen. Besser mal einen starken Motor und das mit der Zuverlässigkeit kriegen wir hinterher schon hin.
Das wüsste ich auch gerne von Marc, weil auffällig ist ja, dass sie im Qualifying immer super sind. Also auf eine Runde klappt es wunderbar. Zuverlässig lässt dann eher im Rennen nach. Siehst du den Aspekt von Christian ähnlich?
Ja, was mir noch aufgefallen ist, die beiden Ausfälle, die sie jetzt haben, sind beide bei heißen Rennen passiert. Also Barcelona war extrem heiß und jetzt Baku war auch wieder heiß. Vielleicht haben sie auch ein Problem mit der Kühlung. Also mit der Kühlung nicht generell, aber für einzelne Aggregate im Motor. Weil es geht ja nicht ein Teil immer kaputt, sondern es gehen verschiedene Dinge kaputt. Und mir scheint, dass es möglicherweise mit Überhitzung zu tun hat. Also das wäre ja ein Problem, das man lösen kann.
Ja, das wäre ja dann ein gutes Signal, wenn man da die Fehler gleich aufdecken würde und lösen könnte. Und dann ist die Frage, wie Red Bull, Christian, jetzt dasteht. Also seit Imola hat immer ein Red Bull gewonnen. Die sind jetzt voll in der Spur. Max Verstappen mit seiner, sag ich mal, zuverlässigen Art. Die sind jetzt im Moment einfach am Drücker.
Ja, kann man so sagen. Also ich würde mal so sagen, der Red Bull ist im Rennen zumindest auf jeden Fall das schnellste Auto. Das liegt ganz einfach daran, dass der im Verhältnis zwischen Luftwiderstand und Abtrieb gegen Luftwiderstand das beste Verhältnis hat. Das heißt, er hat einen relativ geringen Widerstand, das heißt, er ist sehr schnell auf der Geraden, hat trotzdem über den Unterboden einen sehr guten Abtrieb. Und diese Mischung, auch wenn sie dem Verstappen im Moment noch nicht so genau von der Balance her passt, der hätte immer lieber gerne, der mag mehr auf der Vorderachse, der braucht ein bissiges Auto. Das hat er im Moment noch nicht, deswegen ist der Perez auch oft auf Augenhöhe. Aber ganz grundsätzlich ist das das schnellste Auto. Im Qualifying, glaube ich, kommen bei Ferrari zwei Komponenten zusammen. Auf der einen Seite sicherlich ein Auto, was die Reifen sofort auf Temperatur kriegt und was auch über die Leistung und so weiter eine Runde hinkriegt. Denn eine Runde heißt ja immer frischer Reifen, frischer Grip. Und damit werden verschiedene Kleinigkeiten übertüncht. Und dazu nicht vergessen, ein Leclerc ist schon auch Sonderklasse. Das ist nicht irgendein Fahrer, der jetzt mal mit dem Verstappen da sich ein bisschen rumbalgt, sondern der Mann ist schon ein Extraklasse Formel-1-Fahrer.
Genau, umso ärgerlicher natürlich, wenn man dann unverschuldet, also als Fahrer, ausscheidet. Aber auch dieser Vergleich nochmal, schon 3 Red Bull-Siege bei einer Ferrari-Pole, zeigt ja dann doch nochmal einen Unterschied, Marc.
Ja, genau. Also der Ferrari ist wohl das schnellste Auto, aber eben nur auf eine Runde oder auf eine kurze Distanz. Und dann, wenn es länger dauert, und da muss ich zu Christian noch dazu hinzufügen, dieses Problem, das ja Max Verstappen hat mit dem leichten Untersteuern des Autos, das ist im Rennen ein Vorteil, weil dadurch schont er die Hinterreifen und hat dann über die Renndistanz ein besser liegendes Auto. Also was ihn verhindert, dass er Pole fahren kann, ist ein Vorteil im Rennen, weil wir haben gesehen, im Rennen war der Max ja eine Klasse für sich, hat er dem Teamkollegen 20 Sekunden abgenommen. Und das nur, weil eben die Reifen bei dem Red Bull besser sind über die Renndistanz. Das haben wir zum ersten Mal gesehen, eigentlich in Imola, wo er den Leclerc locker schlagen konnte im Rennen. Und jetzt haben wir das wieder gesehen, über die Distanz ist der Red Bull das Auto, das man haben muss. Und jetzt muss natürlich Ferrari auch in dieser Richtung ein bisschen nachlegen.
Ja, weil sonst sind die Vorteile klar bei Red Bull. Und auch Mercedes hat profitiert. Und da sieht man, George Russell fährt jetzt regelmäßig aufs Treppchen. Ja, Christian, kann man das schon so sagen, ist er der bessere Fahrer? Oder woran liegt es, dass er den Vorsprung gerade bei Mercedes hat?
Also erstens würde ich nicht sagen, dass er regelmäßig aufs Treppchen fährt. Er hat immer dann, wenn die anderen ausfallen, das Glück des Tüchtigen gehabt. Natürlich ist der Mann absolut spitze. Und natürlich zeigt er einem Hamilton, der jetzt gerade auch noch so ein bisschen so seine Diva-Probleme hat und ein bisschen hier oder da nicht bekommt, was er gerne hätte, zeigt ihm, wo der Bartler einen Most holt. Bei dem ist das erstmal wurscht. Der fährt einfach so schnell, wie es geht und fertig. Also, Russell ist klasse, aber ich sehe den Hamilton noch nicht so ganz abgeschrieben, weil der ist auch heute wieder ein starkes Rennen gefahren. Also der hat beim Boxenstopp wieder Zeit verloren und so weiter. Der ist schon, den gibt es schon noch. Und wenn das irgendwo mal wieder so ein bisschen dahin kommt, wo er es gerne hätte, dann kommt auch diese extra Prise Hamilton noch oben drauf. Dann wird es sehr spannend werden.
Ja, Marc, was denkst du, was braucht es, damit eben Lewis Hamilton da wieder seine Klasse beweisen kann, die ja nicht von der Hand zu weisen ist? Und der lässt sich das ja auch nicht schmecken jetzt im Moment, dass George Russell da eben ihm so ein bisschen, eine Ansage macht.
Ja, der Vorteil von Russell ist, er ist 3 Jahre lang mit dem scheiß Auto gefahren, mit dem Williams. Und mit diesem Auto hat er gelernt, auch mit Kompromissen, man prügelt das Auto einfach um die Strecke und das geht dann schon irgendwie. Genau das macht er jetzt mit dem Mercedes auch. Und Lewis Hamilton ist verwöhnt. Er hat immer ein perfektes Auto gefahren. Aber ich gehe einig mit Christian. In dem Moment, wo der Mercedes wieder siegfähig ist, dann kommt die Klasse von Lewis Hamilton zurück, weil er ist einer, der ein perfektes Auto eben noch perfekter machen kann. Und im Moment ist es das Auto nicht perfekt. Und es schüttelt und macht und dann, klar, dann ist halt der Teamkollege, der sich darum nicht schert, ist schneller. Aber sobald das Auto wieder geht, ist der Lewis zurück.
Also darf sich George Russell dann noch nicht zu sicher fühlen. Und dann wollen wir noch auf Sebastian Vettel zu sprechen kommen. Dem liegt ja Baku letztes Jahr Platz 2, dieses Jahr Platz 6. Wäre er ohne Verbremser noch weiter vorgekommen, Christian?
Ja, glaube ich schon. Ich meine, das war eigentlich fast ein bisschen unnötig, weil er war eigentlich vorbei an Ocon und hat sich dann nur nicht getraut einzulenken oder hat ein bisschen sich selbst falsch eingeschätzt. Er hat gedacht, er ist viel zu schnell. Ich glaube, dass mit ein bisschen mehr Entspanntheit wäre das alles noch gut gegangen.
Ja, aber der U-Turn war und ja dann nicht.
Der Yui war sehr gut, der Yui war hervorragend. Allerdings war natürlich das auf die Strecke zurückfahren grenzwertig. Also ich als Rennleiter hätte da zumindest mal nachgefragt, was er sich dabei gedacht hat. Weil man darf natürlich nicht auf die Rennstrecke zurückkommen und dann Autos die da und in den fließenden Verkehr einfahren. Also das war ein bisschen grenzwertig. Aber grundsätzlich ist ein Vettel, so wie wir ihn hier gesehen haben, für mich persönlich wesentlich angenehmer zu betrachten, als wenn er nur in bunten T-Shirts und solchen Sachen rumläuft.
Ja, das machen wir aber gleich, sein Engagement. Nur ganz kurz zur Leistung von Sebastian Vettel. Marc, wie hast du die gesehen heute?
Ja, er hat mich beeindruckt, weil das Auto geht jetzt ein bisschen besser und mit dem besser gehenden Aston Martin kommt auch die Lust vom Fahren wieder zurück bei Sebastian Vettel. Das hat man richtig gespürt, ja. Der hat wieder Bock und das hat mir gefallen, weil manchmal fragt man sich ja, wo bleibt die Motivation? Und jetzt war sie, heute war sie wieder voll da. Also wir haben wieder den alten Vettel gesehen.
Mhm, man merkt das, finde ich, auch in den Interviews, zum Beispiel bei den Kollegen von Sky, dass er sich da auch sehr gelassen zeigt. Und dann hat er natürlich wieder durch sein soziales Engagement auf sich aufmerksam und Themen aufmerksam gemacht, vor allem. Also hat den Pride Month genutzt, um das Thema Homophobie in den Vordergrund zu stellen oder auch dann natürlich für Frieden sich einzusetzen. Und der FIA-Präsident hat so ein bisschen die Frage aufgemacht, ob der Sport dadurch in den Hintergrund gerät, ob das so sein soll. Christian, du hast schon gerade angemerkt, du findest es gar nicht so gut, dass er sich sozial engagiert.
Um Gottes Willen, wie kann ich dagegen sein, dass sich ein Mensch sozial engagiert? Ganz im Gegenteil, das finde ich großartig. Es ist eine sehr gute Idee, sich sozial zu engagieren und auch in dieser, ich sag mal, Gemeinde. Ja? Also alles ist gut, alles okay. Nur, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich frage mich, wo ist das Problem? In unserem Sport ist das mal sicher gar kein Problem. Da kann jeder sein, wie er will, wann er will, mit wem er will, wie oft er will, alles easy.
Ja, also
und das war auch
öffentlich
noch,
ist es nicht.
Das, ne? Doch. Also ich meine, das war immer so, auch das begann in den 70er Jahren, war die Formel 1, ich sage jetzt mal, eine ausgesprochen aufgeschlossene Gesellschaft, wenn du verstehst, was ich meine. Und das hat sich eigentlich nie geändert. Warum man sich jetzt mit der Formel 1 um diese Dinge so intensiv beschäftigt, verstehe ich jetzt nicht. Wenn aber jemand das gerne möchte, dann finde ich, ist zwar in unserem Sport keine Not, aber wenn er das trotzdem als Plattform benutzen will, um damit die Welt zu verbessern, anerkannt, alles okay. Ich persönlich würde mich ein bisschen mehr aufs Rennautofahren konzentrieren. Das ist aber meine eigene Meinung. Ja. Ich habe auch in meiner Rennkarriere mich auch für verschiedene Dinge engagiert, die mit Motorsport gar nichts zu tun haben. Daher kann ich das gut verstehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich sehe Vettel inzwischen mehr in diesem breiten Bereich der Aktivitäten und nicht so sehr in der Nähe des Rennautos, wo ich ihn eigentlich lieber sehen würde. Das ist aber jetzt meine eigene.
Kurze Pause machen würde ich Marc eben dazu gerne auch noch reinholen. Wie viel Engagement rund um Formel-1-Wochenenden hältst du für gut und wichtig?
Ich habe jetzt Christian zugehört und da ist mir was eingefallen. Christian war der erste Rennfahrer, der mit dem Ohrring gefahren ist.
Genau.
Er hat den Ohrring
was
immer noch.
Was zum Teufel ist denn das?
Genau.
Ja. Das war, es war der erste, den ich je gesehen habe.
Ich war auch der erste.
Genau. Und wer schnell ist, kann machen, was er will.
Richtig.
In der Formel 1 oder im Motorsport zählt die Schnelligkeit und alles andere ist scheißegal.
Richtig.
Deswegen, ja, ich gebe Christian recht, es ist eigentlich nicht nötig, weil im Motorsport, wer schnell ist, kriegt einen Drive und fertig.
Ja, also da ist, egal welche Sexualität da gesprochen, François Sever, ja, also der war schon sehr aufgeschlossen in den 70er Jahren, wenn man es mal auf den Punkt bringt. Der hat Grand Prix gewonnen, der war voll sehr bunt, ja, oder, das gibt's quer durch die Bank, gibt's alles. Ich sehe da keine Not in meinem Sport. Vielleicht will man den Sport benutzen, um als Transportmittel, um die Welt zu verbessern, alles okay.
vor allem
ich jetzt, finde ich jetzt ein bisschen überflüssig,
Werte,
aber dann halt.
Die man vermitteln oder ansprechen möchte, die hängen ja nicht unmittelbar dann mit der sportlichen Leistung zusammen. Das müssten wir noch in einer gesonderten Sendung
ja, genau, wir machen eine
Regenbogen-Sendung. Wir wollen aber gleich auch noch über die Wackelkandidaten sprechen, also vor allem auch noch auf Mick Schumacher zu sprechen kommen, denn ja, das ist ein bisschen aufgeladene Stimmung im Rennstall Haas, wenn ich das so sagen darf. Sprechen wir gleich noch drüber und wie angekündigt werden wir Sophia Flörsch zugeschaltet haben. Hier bei uns, sie zieht dann Bilanz zu ihren 24 Stunden von Le Mans. Also noch tolle Themen hier im AVD Motor- und Sportmagazin. Bleiben Sie bei uns. Kurze Pause. Zurück beim AVD Motor- und Sportmagazin. Zugeschaltet ist uns nach wie vor Marc Surer und wir sprechen über den Formel 1 Grand Prix in Baku. Wir sind jetzt beim Team Haas, also dem von Mick Schumacher. Und da hat der Teamchef Günther Steiner vor dem Rennen bei den Kollegen von Sky ein sehr emotionales Interview gegeben und hat dort unter anderem gesagt, wir brauchen keine Beratung. Die Spaltung des Teams von außen ist nicht gut für Mick. Jedes Wort wird umgedreht. Ich bin, wie ich bin und ihr werdet mich auch nicht ändern. Also, es brodelt, Christian. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, dass es Günther Steiner war, der überhaupt diesen Druck auf Mick öffentlich gemacht hat, indem er ja gesagt hat, Crashverbot, er muss Punkte sammeln, er muss liefern. Wie siehst du seine Herangehensweise?
Ja, das war höchste Zeit. Der Chef, dem der Fahrer zwei komplett Totalschaden abliefert, der muss doch mal sagen dürfen, also mein lieber Bursche, jetzt lass das mal mit dem Crashen. Und der hat ja nicht nur das, der hat ja permanent gecrashed. Ich darf den Marc da gleich mit reinnehmen. Marc, kannst du dir vorstellen, als wir bei Arrows gefahren sind, ja, dass der Jackie Oliver, unser Teamchef damals, uns nicht sofort gefeuert hätte, wenn wir dreimal hintereinander einen Totalschaden gebaut hätten. Da wären wir weg gewesen, oder?
Sag mal, Marc, wie hältst du, ja, sag ich mal, das Herangehen für, wie hältst du das von Günther Steiner?
Ja, der Günther Steiner ist ja ehrlich, der sagt halt was und hinterher fällt es auf ihn zurück. Und mit den heutigen Medien ist es schon so, dass was immer man sagt, kommt dann in hundertfacher Form wieder zurück. Und das ist jetzt einfach heute so. Man braucht die Medien, weil damit finanziert man ja schlussendlich auch ein Team, weil ohne Werbung geht ja nichts. Also muss man die Medien haben. Auf der anderen Seite muss man halt damit leben können, wenn man irgendwas sagt, dass das halt dann wieder zurückkommt. Und ich mag den Günther Steiner, weil er ist eine ehrliche Haut. Wenn er halt was sagt, dann meint er das auch so. Und das ist ja auch richtig. Und wie der Christian vorhin gesagt hat, wir sind manchmal für Teams gefahren, die hatten keine Ersatzteile. Wenn ich ein Auto weggeworfen habe, dann gesagt, dann fährst du halt nicht, weil wir haben keine Ersatzteile, wir können es nicht reparieren. Dann fährst du das Wochenende nicht. Also sind wir schon raus im ersten Training und haben gewusst, wenn ich das Auto hinmache, dann fahre ich das Rennen nicht. Also das ist nichts Neues.
Okay, aber was macht das mit Mick? Er verweist ja auch darauf, dass das Auto als eines der wenigen keine Updates bekommen hat und demnach natürlich auch einen Nachteil hat. Also er versucht sich natürlich auch zu verteidigen. Vor allem, wie geht er mit dieser Situation um, dass sein Teamchef da auch ganz klar den Druck aufbaut?
Also das ist eindeutig zu sehen, weil Magnussen fuhr ja in den ersten Rennen richtig vorne mit, ja. Und jetzt fährt er mit Ach und Krach mal wieder in die ersten 10. Aber das ist es dann. Das heißt, das Auto geht rückwärts im Feld, weil alle anderen entwickeln und Haas entwickelt nicht. Das ist deutlich zu sehen. Und die müssen natürlich jetzt nachlegen. Umgekehrt zum Beispiel Alfa Romeo, die man ja auf ein ähnliches Niveau stellen kann. Die haben so viele neue Teile nach Baku gebracht, dass der Bottas überfordert war. Der sagt, ich habe das Auto nicht mehr gekannt. Also man kann auch zu viel machen, aber bei Haas tut sich im Moment nichts und die sagen ja erst, in Frankreich würden sie neue Teile bringen. Das ist natürlich sehr, sehr spät. Also das ist schon eine Durchstrecke, weil alle anderen werden schneller und der Haas bleibt stehen.
Also hat Mick dann recht mit der Tatsache, dass es eben mit diesem Auto auch enorm schwierig ist?
Jeder,
wo steht er gerade?
Jeder Rennfahrer hätte gern ein schnelleres Auto. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber nochmal auf die paar Punkte ganz konkret zurückzukommen. Mick Schumacher beschwert sich, dass er kein Update kriegt. Verständlich, wie gesagt, aus dem Herzen des Rennfahrers herausgesprochen, völlig normal. Aber solange ein Magnussen eine Sekunde schneller fährt. Und solange er dieses Rennen, und jetzt in Baku war der Unterschied eklatant, der ist wirklich nicht klargekommen in Baku, Mick. Der mit etwas mehr Glück hätte der, also ohne Motorschaden, hätte der Magnussen wieder einen Punkt mit nach Hause genommen. Also da muss ich sagen, da ist der Abstand schon sehr groß und da muss man immer vorsichtig sein. Erstmal genauso schnell fahren wie der Teamkollege und dann reden wir darüber, was das Team besser machen kann. D'accord. Jetzt kommen wir aber zu dem anderen Thema, das der Günther angesprochen hat. Er will sich da nicht von außen, von der Presse und so weiter beeinflussen lassen. Der Marc Surer hat das sehr schön erklärt, die gehört dazu, die Presse, mit der muss man leben. Aber bei Günther geht es nicht um die Presse. Nein, da geht es um drei Leute. Da geht es um Sascha Roos, da geht es um den Kommentator von Sky, da geht es um Timo Glock, den einen Experten von Sky und in allererster Linie um Ralf Schumacher. Der filettiert nämlich den Günther permanent und damit wird von außen, das sagt der Günther Steiner, von außen Druck aufgebaut, um den Mick zu entlasten.
Die Kollegen von Sky machen da eben auch ihren Job.
Ruth, nochmal, lass mich kurz fertig reden. Dagegen ist nichts zu sagen. Jeder und jeder Experte in der Formel 1 soll seine Meinung haben, soll sie kundtun und soll damit auch versuchen, dem Zuschauer etwas näher zu bringen, was auf den ersten Blick vielleicht nicht sichtbar ist. Deswegen d'accord. Aber aus Günthers Position ist das ein ganz klarer Affront gegen das Team. Nicht eine Meinungsverschiedenheit, sondern das ist ein Unfrieden, den er, und jetzt bin ich wieder bei Marc Surer, als ehrliche Haut nicht leiden mag. Und deswegen verstehe ich Günther Steiners Standpunkt sehr wohl.
Ja.
Im Endeffekt ist es besser, wenn das Auto schneller wird. Damit ist aber der Abstand zwischen Mick Schumacher und Magnussen noch nicht. Und das heißt, und jetzt, das Problem bleibt, das egal was es
Team macht. Deswegen würde ich jetzt sehr gerne von Marc auch wissen, wo siehst du Mick in seiner Entwicklung? Wirkt er überfordert? Ist das eine Abwärtsspirale, die wie wieder verlassen werden kann?
Die diesjährigen Autos sind schwieriger zu fahren. Ich glaube, das merkt der Mick. Man hat das ja auch bei anderen Piloten gesehen. Der Latifi ist das beste Beispiel, der ja überhaupt nicht klarkommt mit dem diesjährigen Auto und letztes Jahr auf dem Niveau teilweise von Russell fuhr. Ja? Also der hat schon gute Rennen gezeigt im letzten Jahr. Und jetzt ist er nirgendwo mit diesem Auto. Und jetzt kommt dazu, der Mick ist jetzt verunsichert worden. Er hatte Crashs. Das Team sagt ihm, du darfst nichts mehr kaputt machen. Jetzt gehst du nach Baku. Baku zwischen den Mauern. Und du darfst nichts kaputt machen. Du kannst da nur schnell fahren, wenn du frei von der Leber weg einfach Gas geben darfst, ja? Und sagen, und das Auto gegen die Mauern driften darfst. Dann bist du schnell in Baku. Und das hat ihn jetzt verunsichert. Ich bin überzeugt, dass er bereits in Montreal sich wieder wohler fühlen wird.
Ja, aber das ist natürlich, und das kennt ihr beide als Rennfahrer, so die Krux an dem Ganzen, also nicht crashen zu dürfen und gleichzeitig aber schneller fahren zu müssen. Irgendwo dazwischen befindet er sich. Ist da eine Verunsicherung zu spüren?
Es geht keinem Formel-1-Rennfahrer anders. Das Problem haben alle. Keiner sollte, auch in Montreal, Marc, da steht die Mauer übrigens auch sehr nahe, am Ausgang von der zweiten Schikane, auch da sollte man, wenn es irgendwie geht, vermeiden, in selbige hineinzufahren. Man muss aber immer wieder das Risiko auf sich nehmen und das Auto so ans Limit bringen, dass die Mauer eben verdammt nah herkommt. Für meine Begriffe ist das ein bisschen anders zu erklären. Wenn ich ein Auto am Limit bewege und merke, dass der Teamkollege schneller ist, dann versuche ich, mein eigenes Limit höher zu setzen. Das klappt, wenn man das sukzessive macht, ganz langsam, Schrittchen für Schrittchen. Wenn ich aber sage, jetzt muss es doch gehen, dann komme ich in einen Bereich, wo ich nicht mehr kontrollieren kann, ob ich das im Griff habe oder nicht. Dann geht es manchmal gut, manchmal nicht gut. Und deswegen, und da bin ich ganz der gleichen Meinung wie der Marc, in Baku war für den Mick das ein Problem, weil er gedacht hat, um Gottes Willen, also jetzt ist da überall die Mauer und da gerade in die Altstadt rein und so, da kannst also auch diese engen Kurven, da kannst schon sehr schnell hängen bleiben. Und das wollte er unbedingt vermeiden. Das ist ihm ja gelungen, aber langsam war er dafür.
So, deswegen meine ich, das ist ein Dilemma.
Den anderen aber jetzt, auch nicht anders.
Wenn man nach vorne blicken mag, was glaubst du denn, was zum Beispiel gerade in Kanada für Mick möglich ist oder generell, wie siehst du eben seine Entwicklung?
Der Mick braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Der braucht jetzt irgendwann mal ein Wochenende, wo er einfach Glück hat, wo es läuft oder vielleicht einfach profitiert von Ausfällen und plötzlich hat er ein gutes Resultat. Der braucht ja unbedingt mal Punkte. Und wenn das klappt, dann steigt auch wieder die Selbstsicherheit. Da bin ich überzeugt, weil, dass er Auto fahren kann, das hat er uns ja in der Formel 2 gezeigt. Er ist nicht so, oder hat auch letztes Jahr ein paar gute Rennen gefahren mit einem total unterlegenen Auto. Also der kann schon Auto fahren. Der ist im Moment ein bisschen verunsichert und ist auch nicht eins mit dem Auto. Und das ist wichtig in der Formel 1. Die neuen Autos sind giftig zu fahren. Und ich vergleiche das immer mit dem Reiten. Wenn ein Reiter nicht eins ist mit seinem Pferd, dann kann er ein Hindernis nicht korrekt springen. Und genauso ist es in Formel 1. Du musst ein Teil von deinem Auto sein. Das Auto muss an dir angepasst sein. Und wenn du mit dem Auto fährst, dann fährst du schnell. Aber wenn du mit dem Auto kämpfst, dann bist du langsam.
Ja, schönes Bild.
Fast philosophisch. Fast philosophisch.
Nur ganz so springen, da sind wir wieder beim Bouncing. Das sollte das Auto nicht. Wir kommen langsam zum Ende.
Ja. Ja, dann einfach nur ganz kurz abschließend noch, da hat der Marc natürlich völlig recht, aber daran muss man arbeiten, das muss man versuchen zu kompensieren, da muss man das geht nicht mit Gewalt oder hoppla hopp, da muss man sich langsam ranarbeiten und deswegen habe ich ja in einer unserer letzten Sendungen gesagt, völlig wurscht und wenn er erst Ende des Jahres so schnell ist wie Magnussen, dann aber hat er das unter Kontrolle, dann fühlt er sich auch wohl im Auto und dann passt die Geschichte, also take your time.
Ja, schön, wenn man ihm dann eben auch die Zeit lässt. Marc, an der Stelle sind wir am Ende angelangt, was den Formel-1-Block betrifft. Wir werden gleich über die 24 Stunden von Le Mans sprechen. Ich gehe davon aus, dass du auch mal reingeguckt hast.
Ja, ich habe reingeguckt. Es war nicht wirklich sehr spannend, aber okay, Le Mans ist Le Mans.
Aber der Start war relativ turbulent. An der Stelle, Marc, vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch. War wie immer sehr ergiebig.
Ja, vielen Dank, Marc. Also bis bald mal wieder. Danke. Wir sehen uns sicher an der Rennstrecke bald mal.
Ja, hoffe ich. Ja, okay.
Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss, bis dann. Also, die 24 Stunden von Le Mans wollen wir jetzt ansprechen und vor allem dann auch mit Sophia Flörsch drüber reden. Marc hat gesagt, es war nicht so viel los, aber in jedem Fall war der Start ziemlich wild. Gucken wir mal rein.
Le Mans 2022 is on. And the hypercars accelerate away side by side. Glickenhaus looking like they might try and find a way through. Is there any space as we go four wide further back for the LMP2 category? But it's as you were. The Alpine losing a bit of time.
And there's already someone's off.
There's a car off before turn one. Glickenhaus just going straight over on the curbs and into the lead of the race. He'll have to give that back. There's plenty of people taking avoiding action. But we do have one in the gravel trap.
Just trying to see who that was, but the cameras haven't gone there yet. I can't see on the circuit map.
It's two cars off.
Car 22, United, LMP2.
And the Alcalf Pro car of Sophia Flörsch is off as well.
How did that happen?
Ja, das kann sie uns jetzt direkt selbst erzählen, denn Sophia Flörsch ist uns zugeschaltet nach diesem ereignisreichen Wochenende. Einen schönen guten Abend, Sophia.
Hi.
Ja, lass uns direkt mal über diesen Start sprechen. Was ist da schiefgelaufen?
Ja, wir hatten leider ein technisches Problem. Also ich bin ja an den Start gefahren und bin aus der letzten Kurve rausgekommen und wollte eigentlich durchbeschleunigen im ersten Gang. Und dann hat das Auto keine Gänge mehr angenommen. Ich bin im ersten Gang stecken geblieben. Auf dem Dash stand aber, dass ich neutral bin. Bin dann bis zum Ende der Boxengasse gerollt. Hab dann irgendwie das Auto auch dann wieder nach Hause bringen können in die Box. Wir haben aber durch dieses technische Problem, was unterm Strich ein defekter Sensor war, 20 Minuten verloren. Und ja, ist natürlich beim 24-Stunden-Rennen extrem, extrem nervig. Ich meine, wir haben am Freitag noch einen Motor getauscht. Das ist ein komplett neuer Motor gewesen und auch der Sensor war komplett neu. Aber ja, der hat es irgendwie nicht wirklich lange ausgehalten und das war das Problem.
Ja, wie ärgerlich, gerade für dich, die du da eben am Start bist und dann direkt wieder zurück an die Box musst, das Auto muss repariert werden, du musst warten. Wie ging es dir da?
Naja, so Momente sind natürlich nicht cool. Ich meine, es ist immer die wichtigste Prämisse beim 24-Stunden-Rennen oder generell beim Rennen ist immer ankommen und ja, keine Unfälle haben oder irgendwie eben nicht in die Box müssen und dann gleich am Start schon ein technisches Problem zu haben, wo du unterm Strich überhaupt nicht weißt, was es ist und auch das Team in dem Moment dann überfragt ist, und man erstmal den Fehler finden muss, ist natürlich schlimm. Es hat uns 6 Runden nach hinten geworfen. Wir haben davon zwar wieder dann über die 24 Stunden Runden aufholen können, aber das ist natürlich dann unmöglich. Die anderen schlafen ja auch nicht.
Ja, natürlich. Also muss es dann direkt diesen Rückstand aufholen, eine Aufholjagd starten quasi. Wie ist es dann generell für dein Team Algarve Pro Racing gelaufen? Wie zufrieden seid ihr am Ende?
Also an sich sind wir mit unserer Leistung extrem zufrieden. Ich meine, unser Schwesternauto hat sogar die Pro-Am-Klasse gewonnen. Freut mich für das gesamte Team, haben auch wirklich alle dort verdient. Auch unsere Crew hätte es verdient. Wir haben nach dem Problem dann überhaupt keine Probleme ge mehr gehabt. Wir alle drei Fahrer haben auch überhaupt keine Fehler gemacht. Haben, wie gesagt, auch von diesen 6 Runden wieder 2 aufholen können. Und wenn man das jetzt halt einfach, ja, sag ich mal, abzieht von unserem Endergebnis, wir sind ja Fünfter geworden bei uns in der Klasse. Und wenn man da 6 Runden abzieht, dann kommen wir weit vor dem Pro-Am-Sieger raus. Aber immer hätte, wäre, wenn. Ist leider nicht so, aber ich glaube, dass wir alle zufrieden sein können, weil schnell genug waren wir definitiv und konkurrenzfähig auch hundertprozentig.
Also, du nimmst es positiv, das klingt doch ganz versöhnlich. Und du bist ja schon zum dritten Mal dabei bei diesem langen Streckenklassiker. Diesmal mit Fans. War das nochmal anders und besonders?
Voll, also ich meine, alle guten Dinge sind drei. Es war dieses Mal wirklich so, wie es eigentlich immer die vergangenen und immer gewesen ist, außer eben die vergangenen 2 Jahre. Und das war der Hammer. Ich hatte das erste Mal dieses Scrutineering, was in der Stadt stattfindet, schon Samstag die Woche davor. Dann hatten wir am Freitag die Driver Parade, wo man durch Le Mans mit Vintage-Autos durchgefahren wird, wo wirklich, also anscheinend waren da bis zu 100.000 Leute an dem Straßenrand gestanden. Da ging es ab. Und das ist zwar natürlich anstrengend für dich als Fahrer, wenn du dich jetzt eigentlich gerade auf ein 24-Stunden-Rennen vorbereitest. Aber es war mega, so viele Leute hier zu sehen und so viele Kinder zu sehen. Ja, das freut mich dann schon immer sehr.
Ja, das klingt wirklich toll, wenn das dann auch viele Leute begeistert. Und du hast dich ja sowieso für die ELMS entschieden, also die European Le Mans Series in dieser Saison. Wie läuft's und warum fährst du dort anstatt beispielsweise noch einer weiteren DTM-Saison?
In der Serie läuft es eigentlich sehr gut. Wir sind beim Saisonauftakt in Le Castellet sind wir direkt Zweiter geworden, haben da echt ein super Package, fahre da mit Bent Viscal zusammen auf dem Auto. In Imola hatten wir dann wiederum ein bisschen Pech, aber im Grunde ist unser Auto extrem schnell, unser Lineup ist extrem gut. Von daher, als nächstes steht jetzt Monza auf dem Plan in, ich glaube, 3 Wochen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Freue mich da schon drauf und ja, ich meine, für mich ist es halt irgendwie so ein bisschen das Ziel, schon wieder in den Formelsport zurückzukehren. Und da sind die LMP2-Fahrzeuge halt einfach sehr viel näher vom Fahrverhalten, wie du das Auto zu fahren hast. Von der Aero her, wie jetzt ein GT3-Fahrzeug, das eben in der DTM eingesetzt wird. Und dementsprechend bin ich da auch ganz froh, dieses Jahr in der EMS unterwegs zu sein.
Also ein bisschen näher dran am Formelsport. Was erhoffst du dir? Wann möchtest du eigentlich wieder zurückkehren in den Formelsport? Ich meine, ich nehme an, dein großer Traum auch von der Formel 1 ist nach wie vor, hat nach wie vor Bestand.
Ja, also ich meine, so schnell es geht am besten. Nee, das Ziel ist natürlich irgendwie, vielleicht nächstes Jahr sogar wieder irgendwie in den Formelsport einzusteigen. Das hängt natürlich alles immer von Budget ab und dazu braucht man eben Partner und Sponsoren, die ich eben suche und ja, mal schauen, es hängt ein bisschen davon ab, aber es wäre extrem cool, nächstes Jahr wieder in den Formelsport einzusteigen. Denn die Formel 1 ist immer noch mein Ziel, ja.
Ja, wie, sag ich mal, wie schwierig ist es dann nach wie vor, dorthin zu kommen? Wir kennen deinen Traum von der Formel 1, jetzt muss man ab und zu mal einen Umweg eben machen, aber du sagst, das nimmst du in Kauf und der Fokus ist immer noch klar da.
Ja, also ich glaube, heutzutage ist es halt so, wenn du wenn du halt das Budget nicht jährlich aufbringen kannst, dass du einfach da brauchst, um genauso viel testen gehen zu können wie die Besten, um genauso viel um gleich guten Teams fahren zu können, dann musst du halt irgendwie Umwege gehen, sag ich mal. Und ich bin mit der Langstrecke da im Moment extrem happy, weil einfach das Niveau hier extrem hoch ist. Ich fahre gegen Ex-Formel-1-Fahrer. Jack Aitken war jetzt am Wochenende mein Teamkollege, der, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr noch ein Formel-1-Rennen gefahren ist und Reserve Driver ist bei Williams. Von daher, ich glaube, dass das auf jeden Fall kein falscher Weg war, hier jetzt unterwegs zu sein, der Langstrecke. Es ist halt nur ein anderer Weg. Und ich glaube, da muss einfach jeder Fahrer schauen, was, welche Möglichkeiten man hat und was man daraus dann macht. Und da ich halt eben nicht, ja, sag ich mal, das Vergnügen habe und mir aussuchen kann, wo ich fahre, weil ich einfach ein unbegrenztes Budget habe, muss ich ja einfach schauen, was ich mit meinen Möglichkeiten machen kann und was am besten für mich ist.
Ja, wir freuen uns natürlich, diesen Weg weiter zu verfolgen. Jetzt aber erstmal wahrscheinlich entspannen nach den 24 Stunden von Le Mans. Wie platt bist du?
Extrem platt. Also ich habe, glaube ich, also wir mussten gestern am Samstag um 8 Uhr an der Strecke sein und ich habe also von Samstag auf Sonntag nur eine Stunde geschlafen und bin 9 Stunden Auto gefahren. Mir tut alles weh, ich fühle mich wie eine 80-jährige Omi und bin tot. Daher, ich würde jetzt erstmal duschen gehen und mich dann hier ins Bett legen und sehr schnell einschlafen.
Ja, dann ganz gute Erholung, aber natürlich vorher nochmal herzlichen Dank für dieses Interview und weiterhin viel Erfolg. Sophia Flörsch, Dankeschön. Also jetzt erstmal Regeneration angesagt. Und Christian, klar, der Traum von der Formel 1. Du bist dort gefahren. So viele wollen dorthin, sie auch. Aber es ist schwer.
Naja, gut. Also erstmal ist ja wirklich ein sehr sympathisches Mädel, was halt mit viel Freude am Motorsport auch da durch die Gegend geht. Und das finde ich grundsätzlich schon mal sehr, sehr gut, sehr sympathisch. Und auch, ich sage mal, ist ein wichtiger Bestandteil auf dem Weg nach oben. Wenn man das wirklich gern macht, was man da macht, dann hilft das. Sophia hat immer wieder mal das Budget angesprochen und da wird es dann natürlich schon ein bisschen schwieriger. Ganz grundsätzlich haben wir hier in diesem Kreis mit David Schumacher, mit Lukas Auer, mit vielen Leuten, die auch inzwischen eine Profikarriere haben, über das Thema gesprochen, ja, wer soll es denn bezahlen? Wie muss das alles bezahlen? Ja, also das ist jetzt mal nicht so ganz der richtige Weg, denn es gibt schon genügend Institutionen auf dem Weg in die Formel 1. Ferrari hat einen Fahrerkader, McLaren hat sowas, Renault hat, also Alpine hat sowas, selbstverständlich Red Bull im großen Maße, im großen Stil. Also das ist natürlich schon auch ohne eigenes Budget, wenn ich da so sehe, was bei Red Bull alles für fantastische, schnelle Rennfahrer Lawson oder wie sie alle heißen, oder der Vips jetzt wieder. Immer wieder, da gibt es immer wieder welche, die da hochkommen. Und das sind Leute, die überhaupt kein Geld haben. Also, das mal dazu. In die Formel 1, dass man da hinkommen will, finde ich gut. Und das finde ich ja auch schön, dass Sophia sich das vorgenommen hat. Aber man muss irgendwo auch ein bisschen realistisch bleiben, weil man muss dann, wenn sie wieder im Formelsport ist, schon gewinnen. Also du musst dann in der Formel 3 und in der Formel 2 schon gewinnen. Und das ist etwas, was schwierig ist. Und da hängen die Trauben extrem hoch. Und erst danach darf man über die Formel 1 nachdenken, wenn man dann gewonnen hat. Und deswegen ist dieser Weg sehr schwierig. Und ich drücke natürlich die Daumen. Das für uns, also außerdem ist ja von hier.
Drücken wir die Daumen, aber wir sehen auch eine Diskussion rund um Mick, wie schwierig es dann auch ist, ja, sollte man das mal geschafft haben, dort zu landen.
Mick ist zum Beispiel Ferrari-Kaderpilot. Ja.
So, also es gibt die Möglichkeiten. Wir drücken ihr die Daumen. Einmal kurz noch zu Le Mans. Du bist 4-mal gefahren, ne?
Ja, ich habe Le Mans auch. Das ist nicht mein Lieblingsrennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fand ich immer so ein bisschen überflüssig. Aber ich bin auf jeden Fall mal gefahren. Ich habe es aber leider nicht gewonnen.
Toyota hat es auf alle Fälle wieder für sich entschieden. Die sind da ja wie zu erwarten. Wieder gut gewesen. So, jetzt wollen wir, ach, das finde ich, sind immer so großartige Bilder, Christian, zur WRC kommen, also zur Rallye-Weltmeisterschaft.
Springende Autos.
Genau, aber richtig springend. Mittlerweile Station 5 von 13 absolviert. Bislang hat ja Kalle Rovanperä, der Finne, dominiert, aber in Sardinien ist er nicht mal auf dem Podium gelandet. Da hat der Weltmeister von 2019 für ein Spektakel gesorgt.
Die FIA Rallye WM 2022 wird Ihnen präsentiert vom Toyota GR86.
Rallye Italia Sardegna, der 5. WM-Lauf auf der zweitgrößten Mittelmeerinsel. Klingt nach Sommer, Sonne, Sonnenschein, ist aber nichts für schwache Nerven auf sandigem, rutschigem Schotter. Und diese Rallye wird ein Triumphzug für den Weltmeister von 2019, Ait Tänak. Der 34-Jährige aus Estland bleibt im Vergleich zur Konkurrenz von Schäden und Fahrfehlern verschont und hat das Glück des Tüchtigen. Er kämpft zu Beginn gegen den Finnen Esa Bekkalapi um die Führung und ist am zweiten Tag selbst verblüfft über die eigene Performance. Du warst mit 6,2 Sekunden hier schneller als alle anderen. Du scheinst vor Selbstvertrauen zu strotzen. Ich bin total überrascht. Ich hatte das Gefühl, ständig Zeit zu verlieren. Dazu immer wieder kleine Probleme mit dem Motor. Aber anscheinend liefert er genügend Traktion. Am Samstag früh fällt Tänaks schärfster Konkurrent Esa Bekkalapi knapp in Führung liegend aus. Der 31 Jahre alte Finne hatte die Streckenbegrenzung touchiert und sich dabei das linke Hinterrad abgerissen. Der nachfolgende Fahrer Andreas Mikkelsen schlängelt sich durch Trümmerteile und am gestrandeten Toyota Yaris vorbei. Da werden Erinnerungen an 2021 wach. Damals hatte Öt Tänak am Samstag souverän geführt, doch ein großer Stein auf der linken Fahrspur hatte ebenfalls die Radaufhängung und damit seine Siegträume auf Sardinien zerstört. Tänaks letzter Sieg bei der Arctic Rally Finnland im Februar 2021 gefühlt ewig her. Was macht der WM-Gesamtführende Kalle Rovanperä? Der 21-Jährige aufgrund ungünstiger Startposition ohne Siegchance profitiert vom Ausfall von WM-Verfolger Neuville und baut als Gesamtfünfter hier seinen Vorsprung auf 55 Punkte aus. Das Wichtigste hier ist, dass wir insgesamt mehr Punkte geholt haben als Verfolger Thierry Neuville. Diese Rallye war schwierig. Schwierig für alle Toyota-Piloten, denn diesmal macht erstmals die Konkurrenz das Podium unter sich aus. Dritter wird, wie schon in Portugal, der 39 Jahre alte Spanier Dani Sordo auf Hyundai. Und Platz 2 sichert sich Craig Breen auf seinem Ford Puma von M-Sport. Seit dem Saisonauftakt bei der Monte endlich wieder auf dem Treppchen. Über allem strahlt aber Öt Tänak, endlich wieder ganz oben. Sein 15. WM-Laufsieg, erst der dritte mit Hyundai. Es war eine große Herausforderung, besonders mit dem neuen Hybridsystem. Ich bin sehr glücklich, auch für unsere Mechaniker. Jetzt haben also alle Hersteller mindestens einmal gewonnen, nur Toyota schon dreimal, durch WM-Leader Kalle Rovanperä.
Die FIA Rallye WM 2022 wurde Ihnen präsentiert vom Toyota GR86.
Ist es nicht spektakulär? Ich finde es immer wieder gut. Hat ordentlich gestaubt da in Sardinien. Wir schauen uns gleich an. Christian Danner war für uns wieder als rasender Reporter unterwegs. Fahren ohne Lenksäule. Wie funktioniert das? Wie fühlt sich das an? Und DTM-Champion Maximilian Götz war auch noch mit dabei. Außerdem steigt Nico Rosberg mal wieder in ein Rennauto. Also gibt noch schöne Themen hier bei uns. Bleiben Sie bei uns im AVD Motor- und Sportmagazin. Zurück beim AVD Motor- und Sportmagazin, wie gewohnt am Sonntagabend. Und Christian hat für uns ein Experiment gemacht auf dem Hockenheimring, nämlich Fahren ohne Lenksäule. Mhm. Wie war's?
Es fuhr. Nein, es hat großartig, es hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allem das Auto, auf das kommt es ja letztendlich auch ein bisschen an, war ein GT3 Mercedes, also ein DTM-Auto letztendlich. Und das, ja, mache ich schon gern.
Und Maximilian Götz hat auch vorbeigeschaut. Es wurde insgesamt ein sehr bunter, schöner Beitrag.
Ja.
Den gucken wir uns jetzt gemeinsam an.
Auf den ersten Blick sieht alles aus wie immer. Ein GT-Bolide heizt über den Hockenheimring. Und so viel anders ist auch gar nichts. Wäre da nicht ein entscheidendes Detail. Dieser GT-Bolide fährt ohne mechanische Verbindung zwischen Lenkgetriebe und Lenkeinheit.
Ja, ich bin natürlich da, wo ich immer bin und vor allem immer gerne bin, an der Rennstrecke. Diesmal auch nicht allein, denn neben mir steht Roland Arnold. Roland hat dieses System, was ich heute testen werde, Space Drive, eine elektronisch gesteuerte Lenkung, erfunden. Und Roland, erzähl uns mal ein bisschen die Entstehungsgeschichte dieses Systems.
Ja, also angefangen hat alles durch ein Schlüsselerlebnis an einer Autobahnraststätte, wo eine Frau ihren Mann verladen hat. Und der Mann war so hoch querschnittsgelähmt, also Tetraplegie, sagt man. Und da sie mir erklärt, dieser Mann kann nie mehr Auto fahren, weil er einen hohen Querschnitt hat. Und hat dann eben gesagt, mit einem Rollstuhl fährt er noch, mit einem Joystick. Und dann ist die Idee entstanden, wenn er mit einem Rollstuhl, mit einem Joystick fahren kann,
dann kann er
dann
auch,
kann er auch mit einem Joystick Auto fahren.
Die Vision aus Behindertenmobilität, ein Drive-by-Wire, also per Kabel steuerbares System mit mehrfacher Redundanz erstellen. Doch zuvor müssen so viele Hürden beim Verkehrsministerium oder aber TÜV genommen werden. Mittlerweile sind bereits tausende Systeme auf den Straßen weltweit im Einsatz, auch auf der Rennstrecke.
Ja, also hier sind wir ja an dem Auto, was normalerweise Cary Schreiner und der David Schumacher fährt, also richtig im Renneinsatz ist. Und das, was ich sehe, ist ein normales Lenkrad. Aber dahinter fehlt was, nämlich die Lenksäule. Wie wird denn das gesteuert?
Das ist wie, dass es jeder versteht, wie PlayStation. Wie ein Rennsimulator. Eine Force-Feedback-Einheit, aber natürlich redundant aufgebaut mit allen Vorschriften, was man braucht. Und danach gibt es Potentiometer, Sensorik und da nehmen wir die Daten auf. Aber es gibt zwischen diesem Eingabegerät und den Rädern keine mechanische Verbindung mehr.
Jetzt bin ich dran, jetzt gehe ich die mal testen.
Helm und Anzug an und los. Doch vorher läuft Christian noch ein alter Bekannter über den Weg. Niemand Geringeres als DTM-Champion Maximilian Götz. Der nicht nur weiß, wie man Titel holt, sondern auch mit dem Steer-by-Wire-System von Schaeffler Paravent bereits bestens vertraut ist.
Das ist ein System, das sehr gut funktioniert. Es ist ein bisschen ungewohnt am Anfang für einen, wie jetzt bei dir, der noch nicht gefahren ist, dass um den Nullpunkt rum, um die Nulllage, so ein bisschen ein Delay drin ist. Ja. Das heißt, es fühlt sich ein bisschen schwammig an am Anfang. Was heißt schwammig? Es ist ein bisschen indirekt. Ja. Aber umso schneller du fährst, desto besser wird es eigentlich. Also umso mehr Load.
Ich habe noch einen Grund, mehr schnell zu fahren.
Ja, genau. Also umso schneller man fährt, desto besser ist es eigentlich.
Raus geht es also auf die Strecke. Und Christian gibt gleich von Anfang an richtig Dampf. Rennfahrer bleibt eben Rennfahrer. Ob mit oder ohne Lenksäule.
So Christian, jetzt bist du die ersten Runden gefahren mit dem Steer-by-Wire-System. Was sagst du? Oder auch zum Auto?
Ja gut, Auto muss ich sagen, fahre ich sofort zu Hause, kein Problem. Ja, ist ein Rennauto, fühle ich mich wohl. Mit der Lenkung muss ich sagen, war ich sehr positiv überrascht, weil ich erst gedacht habe, oh Gott, das ist was ganz anderes, Basic. Ja. Aber das ist eine ganz normale Lenkung, die einem Feedback gibt. Auf der Geraden ist manchmal so, geht der Mama, bis er die Nullposition hat, dauert ein bisschen. Aber nichts, an was man sich nicht problemlos gewöhnen könnte. Selbst alte Hasen wie ich können hier problemlos ins Wind fahren.
Oder sogar zwei Stints. Christian hat sichtlich Freude am Steer-by-Wire-System gefunden und will abschließend natürlich wissen, wohin geht die Reise in der Zukunft.
In wie vielen Jahren ist es denn soweit, dass wir draußen auf der Straße dieses System, ich sag jetzt mal, im Alltag sehen werden?
Heute.
Und das ist ja recht bald.
Das fängt jetzt schon an. Nee, ich sage das aus Selbstbewusstheit. Steer-by-Wire hat bisher noch keiner gemacht auf der Welt. Wir sind die einzige Menschen auf der Welt, wo im Rennsport mit Steer-by-Wire fahren und auch auf der Straße kommen von behinderten Menschen her. Und die Technologie ist jetzt schon sichtbar und es funktioniert schon über Jahre.
Also da kann ich nur sagen, vielen Dank, dass ich es mal ausprobieren durfte. Ja. Und eins ist auch klar, der Motorsport hat einmal mehr bewiesen durch die Initiative hier von Schaeffler Paravent, dass man wirklich zukunftsweisende Technologie im Motorsport am besten testen, am besten ausprobieren und vor allem am besten entwickeln kann.
Ja, man lernt nie aus und vor allem Christian fühlt sich natürlich an der Rennstrecke immer am wohlsten. Nico
wohl.
Rosberg eigentlich auch, aber der hat momentan Verbot und er hat bei uns erklärt, warum, weil er nicht gegen Covid geimpft ist. Jetzt muss er zu Hause bleiben.
Ja, dann muss er zu Hause bleiben. Ja. Es ist halt so. Die Ungeimpften in dem Fall. Wenn man um die Welt chattet, dann gibt es halt Vorschriften, an die man sich halten muss. Und das gilt für Nico auch.
Ja, es ging ja eine Zeit lang mit PCR-Test. Mittlerweile braucht es aber eine Impfung. Und dadurch, dass er sagt, er hat Monster-Antikörper, bräuchte
er das nicht. Also, pass auf, ich will jetzt nicht medizinisch abdriften. Aber ich hatte Covid, habe auch immer meine Antikörper prüfen lassen. Und ich bin trotzdem noch mal dreimal geimpft, zweimal normal, einmal geboostert. Selbstverständlich. Nicht nur für mich, sondern auch für die anderen. Das ist ja das Entscheidende, dass du nichts kriegst und dass die anderen auch nichts kriegen. Das ist stimmt. So eine Grundverantwortung.
Aber, und das ist eine andere Sache, worauf wir uns freuen und er sich nämlich auch, er steigt ins Auto, jetzt nicht bei der Formel 1,
ist gut.
Sondern in eins von seinen Autos bei der Extreme E. Und da sehen wir, das Ganze findet auch schon bald statt, am 14. Juni, das ist am Dienstag.
Ja.
Na, und da sind wir dabei von Sport 1 und gucken uns dann die Bilder von Nico Rosberg, den wir ja wirklich schon lange nicht mehr im Auto gesehen haben.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Das ist ja ein Buggy. Das ist ja kein Rennauto, wie es bis jetzt gefahren ist. Ist ja ein Elektro-Buggy, mit dem er da übers Gelände hüpfen muss. Bin mal gespannt, ob er genauso gut springt wie die Kollegen aus der Rally Championship.
Ja, WRC. Genau. Und die Auflösung gibt es dann eben nächsten Sonntag, denn wir sehen uns ja schon wieder in einer Woche in Anlehnung an den großen Preis von Kanada. Denn dann direkt im Anschluss wird es bei uns die Analyse geben. 21.45 Uhr, wie Sie das gewohnt sind. Christian, es hat wieder Spaß gemacht.
Es hat Spaß gemacht und ich freue mich natürlich auf ein Wiedersehen. Ja? Nicht nur Ruth, sondern auch alle unsere Zuschauer, denn der Kanada Grand Prix, da ist wirklich immer viel geboten. Den habe ich sehr gern gehabt als Fahrer, aber auch sehr gern als Kommentator.
Also, bis nächsten Sonntag, 21.45 Uhr. Tschüss.
Tschüss.